In diesem Buche wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf diesem Planeten in Vollendung begriffen ist, der westeuropäisch-amerikanischen, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen. Gibt es eine Logik der Geschichte? Gibt es jenseits von allem Zufälligen und Unberechenbaren der Einzelereignisse eine sozusagen metaphysische Struktur der historischen Menschheit?
Mit diesen Worten beginnt ein Buch, das die bewegten 20er Jahre tief geprägt hat. Oswald Spenglers »Der Untergang des Abendlandes«, dessen erster Band 1918, also vor genau 90 Jahren, erschienen ist. Es gibt Bücher, die den Ort, an dem sie gelesen werden wollen, gebieterisch vorschreiben. Spenglers Buch, dessen Anspruch kein geringerer ist als der, eine Morphologie der Weltgeschichte zu entwerfen, gehört dazu. Es lässt sich nur im Hochgebirge lesen. Der Autor, der in einem einzigen Satz ganze Kulturen vergleichend einander gegenüberstellt, bewegt sich dauernd in einer Atmosphäre des Hochdrucks und der verdünnten Luft, auf die sich am ehesten einlassen wird, wer sich unter vergleichbaren klimatischen Bedingungen befindet. Trotzdem habe ich das 1200 Seiten starke Werk nicht ohne Bedenken zu dem auf das Nötigste beschränkten Gepäck gelegt, als es nach Graubünden in das raue Safiental gehen sollte. War in den 70er Jahren nicht zu Recht Spenglers Vorstellung kritisiert worden, jede Kultur sei ein lebendiger, beseelter Organismus, der notwendig die Stadien Jugend, Aufstieg, Blütezeit und Verfall durchlaufen müsse? War durch diese Naturalisierung der Geschichte das Vorhaben nicht von Anfang an in die Bahnen einer problematischen Geschichtsmetaphysik gelenkt, die das Erfassen der von Menschen, bewusst oder unbewusst, gemachten Geschichte gerade verstellte? Unschlüssig hatte ich im Inhaltsverzeichnis des Buches geblättert auf der Suche nach Anhaltspunkten für eine Entscheidung, und ich wollte es schon wieder ins Regal zurückstellen, als mein Blick auf einen Zwischentitel fiel.
Pergamon und Bayreuth. Ausgang der Kunst.
Vielleicht war es an der Zeit, der These vom Untergang der abendländischen Kultur gerade heute nachzugehen, wo wir zu Recht oder zu Unrecht Symptome eines kulturellen Verfalls allenthalben wahrzunehmen meinen. Damals, in den Jahren nach 1968, als mit Georg Lukacs und Ernst Bloch Spenglers Pessimismus als weltanschaulicher Ausdruck einer zur Gestaltung der Zukunft unfähigen Klasse kritisiert wurde, gründete sich der Geschichtsoptimismus vieler zwar nicht mehr auf die Rede vom Proletariat, wohl aber auf ein unerschütterliches Vertrauen in die gesellschaftliche Wirkung einer emanzipatorischen Theorie, verstrickt, wie wir waren, in ein Wunschdenken, das die Wirklichkeit der alten Bundesrepublik kaum berührte. Übrigens, über die geschichtliche Bedeutung von Theorien macht Spengler eine desillusionierende Bemerkung.
Ob sie wahr oder falsch sind, ist für die Welt der politischen Geschichte eine Frage ohne Sinn. Es kommt einzig darauf an, ob sie wirksam sind. Und das hängt davon ab, ob und wie lange sie geglaubt werden.
Viele glaubten damals an Theorien. Sie schienen in einem heute schwer mehr nachvollziehbaren Maße geradezu das Instrument gesellschaftlicher Veränderung. Von diesem Glauben ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Eine Entwicklung, die Spengler für die Endphase unserer Kultur vorausgesehen hat.
Man gibt endlich nicht diese oder jene Theorie auf, sondern den Glauben an Theorien überhaupt. Und damit den schwärmerischen Optimismus des 18. Jahrhunderts.
Von einer neuen Aufklärung wurde geträumt. Aber der neue Diderot, der neue Rousseau blieben aus. Sicher, es gab Sartre, aber dessen Denken empfing seine entscheidenden Anstöße von Heidegger, nicht von Marx. So glichen die Jahre um 1968 einer Morgenröte, auf die kein Mittag folgte. Beim Auspacken der dicken Bände kamen erneut Zweifel auf, ob es nicht besser gewesen wäre, Hegels Rechtsphilosophie mitzunehmen oder Georg Simmels Philosophie des Geldes. Doch da ich mich nun einmal für Spengler entschieden hatte, blieb nichts anderes übrig, als das Buch auch zu lesen, zumal schon wenige Tage nach der Ankunft das Wetter umschlug und an größere Bergwanderungen vorerst nicht zu denken war. Wolken und Nebelschwaden zogen durchs Tal, nur hin und wieder den Blick auf schroffe Felsformationen freigebend, die von Nebelfetzen umwabert an Fritz Langs Nosferatu erinnerten. Es gibt keine unvoreingenommene Lektüre. Jede bewegt sich in einem Horizont von Erwartungen und Voreinstellungen. Und es war zu erwarten, dass das, was früher als abstoßend empfunden worden war, noch immer irritieren würde. Spenglers herrischer Gestus unbezweifelbaren Wissens, sein von Nietzsche erborgtes Pathos und die Berufung auf irrationale Weisen des Erkennens, auf innere Schau und Erlebnis. Aber wie hält man die eigene Wahrnehmung offen fürs Unerwartete? Vielleicht indem man sich an der freischwebenden Aufmerksamkeit orientiert, die Freud dem Analytiker empfiehlt. Gegenüber Spengler sollte man sie am ehesten entwickeln können, wenn man zunächst von seiner provozierenden Untergangsthese absieht und das Augenmerk auf charakteristische Details lenkt. Ein Buch geht nicht in der These auf, die es erhärten soll, es erweist seinen Rang vielmehr in dem Licht, dass es an Einzelfänomenen und Konstellationen entzündet, in die diese zueinander treten. Wer heute Spenglers Untergang liest, sieht sich miteinander widersprechenden Eindrücken konfrontiert. Neben Abschnitten eines geradezu halluzinatorischen Analogisierens von geschichtlichen Entwicklungen unterschiedlichster Kulturen, die selbst den geduldigsten Leser zur Verzweiflung bringen, stehen solche, in denen unerwartet präzise formulierte Einsichten aufscheinen. Zu den Überraschungen, welche die Lektüre des Buches für den Leser bereithält, gehört auch die, plötzlich auf Gedankenmotive zu stoßen, die ihm von anderen Autoren des 20. Jahrhunderts vertraut sind. Dabei muss es sich keineswegs immer um bewusste Übernahmen von Gedanken Spenglers handeln. Aber es drängt sich einem doch der Eindruck auf, dass dieser einer der großen Anreger der ersten Hälfte des Jahrhunderts gewesen sein muss. Foucault mag den Untergang des Abendlandes nie gelesen haben, obwohl es eine französische Übersetzung aus den 30er Jahren gibt. Aber einen für die gedankliche Struktur von seinem Werk »Die Ordnung der Dinge« zentralen Begriff hätte er bei Spengler finden können. Aus einer Kritik an der von Kant vorausgesetzten Unveränderlichkeit der Formen aller Geistestätigkeit entwickelt dieser nämlich die Vorstellung einer historischen Matrix des Denkens, der jeder Mensch aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Epoche unterworfen ist. Hierfür wird Foucault den Begriff Episteme einführen. Im Falle Max Horkheimers könnte die Lektüre eines Satzes von Spengler sehr wohl eine Lebensentscheidung angestoßen haben.
Die von Hegel und Schopenhauer ausgehende Philosophie der Gegenwart, soweit sie den Geist der Zeit repräsentiert, ist Gesellschaftskritik.
Jedenfalls lassen sich in der später gemeinsam mit Adorno verfassten Dialektik der Aufklärung deutliche Spuren der Beschäftigung mit Spenglers Untergang entdecken. Das gilt nicht nur für den ungeheure Zeiträume in einem einzigen Satz zusammenfassenden Denkgestus beider Bücher, sondern auch für deren gedankliche Substanz. Was die Autoren der Dialektik der Aufklärung über die zugleich physische und metaphysische Angst des Urmenschen sagen, auf die dieser mit dem Versuch reagiere, sie durch Namen und kultische Handlungen zu bannen, dürfte weniger auf Heideggers Analyse der Angst in Sein und Zeit zurückgehen, obwohl eine Beschäftigung von Horkheimer und Adorno mit Heidegger während der Konzeption nachweisbar ist, als vielmehr auf eine erneute Lektüre der einschlägigen Stellen aus Spenglers Untergang. Wenn Spengler dem Urmenschentum den Drang zuspricht, die fremden Naturmächte zu bannen, zu zwingen, zu versöhnen, das heißt zu erkennen, und hinzufügt, im letzten Grunde sei alles dies dasselbe und kausale Erkenntnis nur die feinste, aber auch die mächtigste Form dieser Abwehr, dann dürfte er Horkheimer und Adorno einen entscheidenden Anstoß gegeben haben, eine Kontinuität zwischen mythischem und rationalem Denken herzustellen. Die These der Dialektik der Aufklärung lautet bekanntlich: Mythos ist Aufklärung. Wenn die Autoren sie durch die Gegenthese ergänzen, Aufklärung schlägt in Mythologie zurück, dann darf man darin ihre Fassung von Spenglers Untergangsthese sehen. Der für die Dialektik der Aufklärung charakteristische Brückenschlag von der mythischen Vorzeit zur Moderne findet sich bereits bei Spengler. In beiden Fällen dürfte er in einer extremen Sensibilität für das Katastrophische der Moderne gegründet sein. Für den katastrophischen Blick ist die Weltangst die Grunderfahrung des Menschen. Auf sie antworten sowohl die magische, priesterliche, als auch die moderne, auf Wissenschaft gegründete Technik, aber auch die systematische Philosophie. Seit der Lärm der vornehmlich politisch motivierten Theorieschlachten der 70er Jahre sich gelegt hat, ist man darauf aufmerksam geworden, wie nahe das Denken Adornos dem Heideggers ist. Vielleicht wird man später einmal nicht nur in Kierkegaard, sondern auch in Spengler eine Quelle dieser untergründigen Gemeinsamkeit entdecken, bei dem beide den Satz lesen konnten:
Die Weltangst ist sicherlich das schöpferischste aller Urgefühle.
Ganz anders geartete Anregungen hat Benjamin aus Spenglers Buch empfangen können.
Die systematische Art der Weltbetrachtung hat im Abendlande während des vorigen Jahrhunderts ihren Gipfel erreicht und überschritten. Die physiognomische hat ihre große Zeit noch vor sich.
Ein Satz wie dieser mag Benjamin auf eine Spur gelenkt haben, der er in seinen Aufzeichnungen zum Passagenwerk nachgegangen ist. Spengler bestimmt Physiognomie als die in einen Augenblick gebannte Geschichte. Wie der Menschenkenner in der äußeren Erscheinung eines Menschen den Ausdruck von dessen Seele entdecke, so der Physiognomiker im sichtbaren Vordergrund aller Geschichte die Seele einer Kultur. Gerade dass Spengler die Oberfläche, den sichtbaren Vordergrund betont, dürfte Benjamin fasziniert haben. Wenn alles, was überhaupt geworden ist, alles, was erscheint, Symbol war, Benjamin wird dafür Bild setzen, musste es dann nicht möglich sein, durch die Erfassung von Oberflächenphänomenen wie Passage und Hure zu den tiefen Strukturen des 19. Jahrhunderts vorzudringen? Freilich, Spenglers Ziel ist es, die letzten Elemente der historischen Formenwelt aufzufinden, die Urgestalt der Kultur, die allen einzelnen Kulturen als Formideal zugrunde liegt. Dergleichen liegt Benjamin fern, dem es um eine physiognomische Erfassung der Epoche des Hochkapitalismus geht. Wohl aber dürfte ihm die Ware als Urphänomen des Kapitalismus vorgeschwebt haben. Der goethische Begriff ist der gemeinsame Bezugspunkt, in dem das Denken der beiden Autoren sich trifft. Kein Satz Benjamins zeugt mehr von der Nähe seines Denkens zu dem Spenglers als der, mit dem er sich dieser Nähe erwehrt.
Es gibt keine Verfallszeiten.
Ich habe die Einleitung von Spenglers Untergang des Abendlandes 1975 zum ersten Mal gelesen. Mein Interesse an dem Buch war dabei ein ausschließlich methodologisches. Eine Notiz von damals hält den Widerspruch fest zwischen Spenglers geschärftem Bewusstsein von der Geschichtlichkeit allen Denkens, einschließlich seines eigenen, und dem allgemeinen Bewegungsgesetz der Geschichte, das er, sich auf Goethe berufend, vom Kreislauf des Lebens abnimmt. Das Thema des Untergangs, des Verfalls einer Kultur, hat mich seinerzeit offensichtlich nicht interessiert. Das hat sich geändert mit den bestürzenden Erfahrungen an der Universität, Anfang der 90er Jahre, als festzustellen war, dass von den Studienanfängern die meisten nicht einmal eine vage Kenntnis der deutschen Klassik mitbrachten. Nachfragen ergaben, dass sich kaum jemand an den Literaturunterricht in der Oberstufe erinnerte und dass das Wenige, das sie schließlich zusammentrugen, für sie gänzlich außerhalb jeden geschichtlichen Zusammenhangs stand. Sie hätten Ödipus und Stopfkuchen gelesen, wusste eine Studentin zu berichten, konnte aber sonst darüber nichts weiter sagen. Ödipus und Stopfkuchen. In dieser absurden Zusammenstellung sind die sinnentleerten Überbleibsel dessen zu fassen, was einmal Bildung und historisches Verständnis hieß. Und nun las ich bei Spengler, während der Blick auf der schroffen, wolkenverhangenen Felswand unterhalb des Bruschkhorns ruhte,
dass der Mensch nicht nur vor dem Entstehen einer Kultur geschichtslos ist, sondern wieder geschichtslos wird, sobald eine Zivilisation sich zu ihrer vollen und endgültigen Gestalt herausgebildet und damit die lebendige Entwicklung der Kultur beendet hat.
Die Frage, wird Spengler Recht behalten, die Adorno immer wieder beschäftigt hat, bekam eine unerwartete Aktualität. Gerade weil sich die Untergangsthese mit eigenen Erfahrungen und Ängsten deckte, reagierte ich auch jetzt zunächst wieder mit Abwehr, indem ich mir deutlich machte, dass sie vor jeder Untersuchung bereits in Spenglers Definition der Kultur enthalten war. Wenn man Kultur als lebenden Organismus bestimmt, der notwendig die Stufen Geburt, Jugend, Reife, Verfall und Tod durchläuft, dann ist auch der Untergang eine Stufe, die zwangsläufig eintreten muss.
Kulturen sind Organismen. Weltgeschichte ist ihre Gesamtbiografie.
Die Analogie zwischen Kulturgeschichtsschreibung und Biografie schlägt auf die Ergebnisse der Untersuchung durch. Die Schwäche des organizistischen Ansatzes springt dort besonders ins Auge, wo Spengler von der Geburt einer Kultur handelt.
Eine Kultur wird in dem Augenblick geboren, wo eine große Seele, die Seele einer Kultur, aus dem urseelenhaften Zustande ewig kindlichen Menschentums erwacht, sich ablöst, eine Gestalt aus dem Gestaltlosen. Sie erblüht auf dem Boden einer genau abgrenzbaren Landschaft, an die sie pflanzenhaft gebunden bleibt.
Dass dergleichen verquaste Sätze nichts erklären und auch nichts zur Anschauung bringen, Spengler betont immer wieder, dass nur intuitive Verfahren geschichtlichem Verstehen angemessen seien, liegt auf der Hand. Trotzdem, Spengler zu kritisieren ist die eine Sache, ihn zu lesen eine andere. Es geht dann nicht darum, sich die Schwächen seiner Methode zu verdeutlichen, sondern darum, den Zeitdiagnostiker, den spekulativen Geschichtsforscher und den Philosophen Spengler zu entdecken. Einen Autor. Was die Zeitdiagnose betrifft, so entfaltet Spengler sie in einer aspektreichen Schilderung des Übergangs unserer Kultur, er nennt sie die abendländische bzw. faustische, in das Stadium der Zivilisation, das er gleichermaßen an der Architektur, der Kunst und der Philosophie abliest. An die Stelle des organischen Wachstums der Städte trete die unbegrenzte, alle Horizonte überschreitende Häufung. Für die Zeit nach dem Jahr 2000 sieht er Stadtanlagen für 10 bis 20 Millionen Menschen voraus. Eine Entwicklung, die inzwischen eingetroffen ist. Sein Kommentar dazu?
Aber kein Elend, kein Zwang, selbst nicht die klare Einsicht in den Wahnsinn dieser Entwicklung setzt die Anziehungskraft dieser dämonischen Gebilde herab. Das Rad des Schicksals rollt dem Ende zu. Die Geburt der Stadt zieht ihren Tod nach sich.
Der Leser, der wie gebrochen auch immer an der Vorstellung der Machbarkeit von Geschichte festhält, mag sich noch so sehr von Ausdrücken wie Dämonie und Rat des Schicksals abgestoßen fühlen, er sieht sich dennoch gezwungen anzuerkennen, dass die Politik unserer Regierenden die Darstellung Spenglers zu bestätigen scheint. An Einsicht in die notwendigen politischen Maßnahmen fehlt es nicht, aber keine Regierung bringt die Kraft auf, sie zu ergreifen. Sicher lässt sich das auch durch triviale Gründe erklären, wie zum Beispiel die Abhängigkeit der Politiker von ihrer Klientel. Aber auch mit diesem Hinweis entkommt man Spengler nicht, dem der Wandel von der Programmpartei zum Klientelismus als Merkmal des Spätstadiums der Zivilisation gilt. Auch die These Spenglers, dass die Zivilisation schließlich in den Cäsarismus führe, eine Regierungsart, die auf nackter Gewalt beruhe, ist durch das Bestehen der großen westlichen Demokratien noch nicht widerlegt. Denn es gibt Anzeichen nicht nur für eine innere Aushöhlung dieser politischen Form, sondern auch dafür, dass der globale Kapitalismus die Demokratie nicht mehr braucht. Dem gegenwärtig zu beobachtenden Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Großmacht ist bekanntlich keine demokratische Revolution vorausgegangen. Selbstverständlich finden sich in Spenglers Zeitdiagnose zahlreiche Motive konservativer Kritik an der Moderne, zum Beispiel die Gegenüberstellung von bäuerlichem Urweib, der Mutter und dem Ibsenweib.
Statt der Kinder haben sie seelische Konflikte.
Aber dann hat er wieder schlagende geschichtliche Fakten parat, um den Zusammenhang von Zivilisation und drohender Entvölkerung zu belegen. Die Ehe- und Kindergesetzgebung des Augustus oder den Hinweis auf antike Schilderungen von leerstehenden Häuserreihen und Viehherden auf dem Forum. Trotzdem wäre es verfehlt, in Spengler einen Denker zu sehen, der sich nach vergangenen Zeiten sehnt. Das wird bereits an seiner nietzscheanischen Forderung deutlich, man müsse das Unvermeidliche wollen. Aber auch an seiner unerwarteten Parteinahme für die Kunst der Moderne, die er zugleich entschieden verachtet.
Wir dürfen uns nur in das Alexandria des Jahres 200 vor Christus versetzen, um den Kunstlärm kennenzulernen, mit dem eine weltstädtische Zivilisation sich über den Tod ihrer Kunst zu täuschen versteht. Dort, wie hier in den Weltstädten Westeuropas, eine Jagd nach den Illusionen einer künstlerischen Fortentwicklung, der persönlichen Eigenart, des neuen Stils, der ungeahnten Möglichkeiten, ein theoretisches Geschwätz, die schamlose Farce des Expressionismus als ein Stück Kunstgeschichte, das der Kunsthandel organisiert hat. Und trotzdem kommt dies allein als Ausdruck und Zeichen der Zeit in Betracht. Alles Übrige, das demgegenüber an den alten Idealen festhält, ist eine bloße Angelegenheit von Provinzialen.
Weder in der konservativen Kritik an der Moderne noch in dem Preis von Energie und Disziplin metallharter Naturen, die dem schicksalhaften Niedergang noch Handlungsmöglichkeiten abgewinnen, liegt die kulturhistorische Bedeutung des Buches, sondern in Spenglers Unterscheidung von antiker und abendländischer Kultur. Letztere lässt er um 1000 nach Christi Geburt beginnen, im gotischen Dom ihren frühesten, stärksten Ausdruck und im Barock ihren Höhepunkt finden, bevor sie mit der Französischen Revolution und Napoleon ins Verfallsstadium der Zivilisation übergeht. Für den Leser, der die traditionelle Vorstellung einer antike, Mittelalter und Neuzeit umfassenden abendländischen Kultur vom Gymnasium mitbringt, stellt Spenglers Sicht eine Verunsicherung dar, eröffnet aber zugleich neue Perspektiven. Ist er bisher von einer 2500 Jahre währenden abendländischen Tradition ausgegangen, konfrontiert ihn Spengler mit der Entgegensetzung einer ahistorischen Antike und einer auf geschichtlichem Selbstverständnis der Individuen und Nationen beruhenden abendländischen Kultur. Diese schafft auf dem Laterankonzil von 1215 mit der Einführung der Buße als Sakrament die Grundlage für die Selbstverantwortlichkeit des Menschen und damit ein dem Einzelnen aufgegebenes geschichtliches Verständnis seiner selbst. Die nach der Beichte erfolgende Lossprechung von den Sünden deutet Spengler als Befreiung zu neuem Wollen. Keine Einrichtung einer zweiten Religion habe so viel Glück in die Welt gebracht. Nun gibt es beim späten Foucault eine Erörterung der Pastoralmacht, die sich auf die Einführung des Bußsakraments durch das Laterankonzil beziehen lässt. Wo Spengler eine Befreiung des Willens sieht, erkennt Foucault eine priesterliche Machtpraxis, die ihr gegenüber das Subjekt allererst hervorbringt, um es von innen beherrschen zu können. Spengler leugnet nicht, dass das Sakrament der Buße dem abendländischen Priester eine ungeheure Machtstellung verliehen hat. Aber in seinen Augen ist es gerade die Beichte, die den Gläubigen zum sich selbst geschichtlich verstehenden Wesen macht und die Gewissheit der vollen Erlösung durch die dem Priester verliehene Kraft, die ihm die Freiheit des Wollens zurückgibt. Ein Glück, das dem Protestanten unerreichbar ist, der nie gewiss sein kann, ob der eigene Glaube ihn wirklich von der Sünde losspricht. Eine moderne und eine postmoderne Lesart abendländischer Subjektivität treten hier einander gegenüber. Aber während Spengler in diesen den Anstoß zu autonomem Handeln sieht, entdeckt Foucault darin eine Unterwerfung und eine fremde Macht, die das Innere des Menschen besetzt. Eine Macht, die in späteren Jahrhunderten auf die Erzieher, die Ärzte und die Psychoanalytiker übergeht. Bekanntlich lassen sich unzählige Belege für die Kontinuität zwischen Antike und christlichem Abendland beibringen. Der Romanist Ernst Robert Curtius hat das in seinem monumentalen Werk »Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter« getan. Aber Spenglers Konstruktion bleibt von Widerlegungen eigentümlich unberührt. Es verhält sich damit ähnlich wie mit der Dialektik der Aufklärung. Der durchaus verständliche Einspruch des Historikers gegen die Darstellung von Odysseus als erstem Bürger verfehlt den philosophischen Gehalt des Buches. Hier wie dort geht es aber um diesen. So ermöglicht Spenglers Gegenüberstellung von Antike und Abendland eine außerordentlich dichte Darstellung von antiker Schicksalstragödie und abendländischem Charakterdrama.
Versenkt man sich in den furchtbaren Sinn des Wortes zu spät, mit dem ein flüchtiges Stück Gegenwart der ewigen Vergangenheit anheimgefallen ist, so spürt man den Urgrund jeder tragischen Wendung. Die Zeit ist das Tragische. Und dem gefühlten Sinn der Zeit nach unterscheiden sich die einzelnen Kulturen. Deshalb hat sich eine Tragödie großen Stils nur in den beiden entwickelt, welche die Zeit am leidenschaftlichsten bejahten oder verneinten. Wir haben eine antike Tragödie des Augenblicks und eine abendländische der Entwicklung ganzer Lebensläufe vor uns. So empfand eine ahistorische und eine extrem historische Seele sich selbst. Unsere Tragik entstand aus dem Gefühl einer unerbittlichen Logik des Werdens. Der Grieche fühlte das Alogische, das blinde Ungefähr des Moments. Das Leben König Lears reift innerlich einer Katastrophe entgegen. Das des Königs Ödipus stößt unversehens auf eine äußere Lage.
Unabhängig davon, wie man Spenglers Entgegensetzung von Antike und Abendland beurteilt, ist für uns, die wir das beschleunigte Verschwinden geschichtlichen Selbstverständnisses erleben, seine Darstellung der antiken Kultur als einer von Grund aus ahistorischen deshalb so faszinierend, weil sie sich gegen seinen Pessimismus wenden lässt. Sie erlaubt uns nämlich die Möglichkeit, einer ahistorischen Kultur überhaupt zu denken und mithin die Veränderungen, die wir beobachten, nicht notwendig als Anzeichen eines Verfalls, sondern als Wandlungsprozesse zu deuten, an deren Ende etwas stehen könnte, dessen Konturen wir, befangen in den epochalen Grenzen unseres Denkhorizonts, kaum zu ahnen vermögen. Die Überwindung der Schwere eines historischen und das heißt immer auch schuldbeladenen Selbstverständnisses. Das heißt keineswegs von einer Renaissance der antiken Kultur zu träumen, sondern Distanz zu gewinnen gegenüber den Prämissen des eigenen Wahrnehmens. Bisher ist dies allerdings nicht mehr als eine Denkmöglichkeit. Aber da es uns zusehends schwerfällt, Zukunft anders denn als einen Fortgang des Bestehenden mit absteigender Tendenz zu sehen, ist dieses Wenige so wenig nicht. Auch Foucaults späte Äußerungen, es gelte neue Schematisierungen der Subjektivität zu erfinden, eröffnen allenfalls Denkmöglichkeiten. Dass er dabei auf ein antikes Konzept, das der Selbstsorge zurückgegriffen hat, lässt ihn in eine Konstellation zu unserem Versuch treten, Spenglers Untergangsthese eine weniger düstere Sicht unserer Zukunft entgegenzusetzen. Doch vielleicht ist dieser Versuch nur durch eine Veränderung des Barometerstands bedingt, der für morgen eine entschiedene Wetterbesserung verspricht, so dass wir eine Bergwanderung planen können, die uns freilich in sehr kalte Höhen führen wird.